Strategie heeft Mertens bijvoorbeeld na van Leipzig.
Gabriele Müller ist früh dran an diesem Dienstagmorgen im November. Beim Gehen weht ihr offener, schwarzer Mantel zur Seite.
Es ist jetzt kurz vor 6:30, wir sind in Düsseldorf am Flughafen und ich werde heute nach London fliegen, in einer guten halben Stunde.
Trotz der frühen Uhrzeit strahlen Müllers braune Augen wach und fröhlich. Die 48-jährige leitende Managerin ist zierlich, hat brünettes, halblanges Haar und ein mädchenhaftes Lächeln. Sie trägt ein schwarzes Etui-Kleid, dazu flache Schuhe und reist mit kleinem Rollkoffer und Handtasche.
Ich fliege im Monat 1 bis 2 Mal, davon in der Regel alle 8 Wochen nach London und ab und zu auch international zu anderen Standorten. Könnte New York sein, aber auch teilweise andere Auslandsreisen. Ich bin regelmäßig in Irland, bin dort in einem Aufsichtsrat und fliegen macht mir nichts aus. Es ist eine Gewohnheit, aber ich bin froh, dass ich nicht jede Woche oder nicht jede Woche mehrfach im Flugzeug bin. Ich bin früher teilweise öfters gereist.
Mit früher meint die Managerin die Zeit vor 2010, als sie unter anderem für die US-Investmentbank Merrill Lynch Geld an den Kapitalmärkten eingesammelt und für die Europäische Zentralbank Risiken abgeschätzt hat. Seit Mitte 2010 aber ist sie keine gewöhnliche Bankerin mehr, die Umsatzziele überbieten soll und Boni erhält. Müller hat jetzt ein anderes Ziel. Sie will den Milliardenschaden kleinhalten, den die Westdeutsche Landesbank gemeinsam mit den Politikern Nordrhein-Westfalens verursacht hat, durch Größenwahn und Selbstbedienung. Müllers Job gehört zu den herausforderndsten und heikelsten der Republik. Und für ihn muss sie regelmäßig auch nach London.
Ich treffe mich dort mit Kollegen, die in London mit uns zusammenarbeiten und für uns unser Portfolio betreuen. Und ich treffe auch Geschäftspartner, eine Investmentbank. Und außerdem treffen wir heute auch noch einen Kollegen aus einem Research-Bereich eines anderen Hauses, mit dem ich und mein Kollege über die Märkte sprechen wollen.
Die so oft zitierten Märkte sind für Müller Dreh- und Angelpunkt ihrer Arbeit. Diese Märkte muss sie beobachten, verstehen, Stimmungen deuten, um sich im richtigen Moment zu entscheiden, ähnlich wie eine Pokerspielerin im Casino ihre Mitspieler analysiert. Und dafür sammelt sie weltweit Informationen. Mit Verspätung hebt das Flugzeug Richtung Heathrow ab. Gabriele Müller hat vermutlich den wichtigsten Part in der sogenannten Bad Bank der WestLB, die offiziell erste Abwicklungsanstalt heißt. Das Land Nordrhein-Westfalen, die Sparkassen und der Bund haben sie Ende 2009 gegründet, als eine Art Abraumhalde für die Landesbank. Um die eigene Bilanz zu säubern, durfte die WestLB auf diese Abwicklungsanstalt alle ihre ausfallgefährdeten Kredite, Anlagepapiere, Kommunal- und Staatsanleihen, die mit rund 80 Milliarden in den Büchern standen, abschieben. Die Abwickler haben der WestLB im Grunde alles Problematische abgekauft. Dafür sind die Steuerzahler in Vorleistung getreten. Im Juli 2012 übernahm die Abwicklungsanstalt dann ein weiteres 100-Milliarden-Paket. Denn die EU-Kommission hatte darauf bestanden, dass die WestLB geschlossen wird. Mit welch aberwitzigen Geschäften sich die Landesbank selbst ruiniert hat, weiß Gabriele Müller sehr genau. Es ist ihr Job, das zu wissen. Sie leitet in der Abwicklungsanstalt das Portfolio-Management. Mit ihrem Team hat sie das 180 Milliarden Erbe der WestLB sortiert und kategorisiert. Schicht für Schicht. Jetzt versucht sie zu retten, was zu retten ist. Im Flieger geht Müller im Kopf das am Nachmittag anstehende Gespräch mit der Investmentbank durch. Eine Taktik legt sie sich für solche Gelegenheiten selten zurecht.
Ich verhandle mit Investoren nicht, das heißt, wir führen keine Verkaufsgespräche, sondern wir führen Informationsgespräche über unser Portfolio. Wir sprechen öfters mit Investoren und die interessieren sich natürlich dafür, was ist unser Portfolio, was haben wir vor, was sind unsere Pläne. Insofern geht es weniger um Taktik als um Transparenz zu schaffen, Informationen zu geben.
Und Gabriele Müller ist für solche Gespräche gern persönlich vor Ort.
Da kommt der Faktor Vertrauen ins Spiel, dass man einfach dann auch gegenseitig sich andere Informationen bereitstellen kann, die man oft am Telefon nicht gleichartig austauschen würde. Manchmal weiß man ja auch nicht, was möchte der Geschäftspartner eigentlich. Dann ist es wichtig zuzuhören und dann zu verstehen, was sind die gewünschten Informationen, die zu vermitteln oder eben sich auch noch weitere Informationen selbst zu holen. Und das ist auch Technik, wie bekomme ich die Informationen, die ich gerne möchte.
Während sie das sagt, lächelt Gabriele Müller leicht und der Zuhörer ahnt, Müller wird oft bekommen, was sie will, wegen ihres Auftretens. Sie ist verbindlich, zugewandt und selbstbewusst. Mit einer halben Stunde Verspätung landet die Maschine. Müllers Ziel in London ist ein 8-stöckiger Büroturm in der City, nahe der U-Bahn-Station Moorgate. Noch kürzlich residierte hier die WestLB.
Hi, ja? Morgen.
Wenn du was brauchst,
melde ich mich. Danke dir.
Am Eingang steht jetzt Portigon. Hinter dem Kunstnamen steckt der Teil der WestLB, der im Juli übrig geblieben ist. Und zwar mit der Aufgabe, den Abwicklern zu helfen. Etwa 350 Mitarbeiter beschäftigt die Portigon allein in London. Müller bespricht daher regelmäßig Arbeitsabläufe mit ihnen, wie heute. Ein Kollege aus Düsseldorf und einer der Portigon warten bereits. Die drei begrüßen sich vertraut, duzen sich.
Die Leute von der Portigon sind also sozusagen unsere Schnittstelle im Markt und ohne die geht es auch nicht.
Weil die Abwicklungsanstalt nur 100 Fachleute beschäftigt. Ohne die Portigon wäre das Aufräumen des WestLB-Erbes, das einmal mit 180 Milliarden Euro in den Büchern stand, nicht zu schaffen. Was dieser Megabestand an Firmenkrediten, Staats- und auch Unternehmensanleihen sowie toxischen Anlagepapieren heute und künftig wert ist, das ist die entscheidende Frage. Wert im Sinne, wer würde welchen Preis dafür bezahlen und wann? Um das herauszufinden, analysieren Müller und ihr Team weltweit Daten wie Währungskurse, Zinssätze, Prognosen, dazu politische Stimmungen. Und sie hören sich bei Großinvestoren um. Die Portigon hilft bei diesem Sondieren, führt Buch und organisiert den Abverkauf, zum Beispiel der Firmenkredite.
Bei uns wird eine Verkaufsentscheidung getroffen und die Kollegen und die Teams von der Portigon führen für uns zum Beispiel eine Auktion durch, in der sie sicherstellen, dass dieser Kredit zum bestmöglichen Preis im Markt verkauft wird.
Die Firmenkredite, Staats-, Kommunal- und Firmenanleihen werden am Ende also ganz ähnlich wie bei eBay oder Christie's versteigert und nicht direkt verkauft. Für Laien klingt das paradox. Die Abwickler verkaufen auch Kredite, die die WestLB an Firmen oder auch Studenten vergeben hat? Für Banker normales Geschäft. Sie verkaufen alles, um wieder Geld zu haben. Interesse jedenfalls ist vorhanden. Von den anfangs 180 Milliarden hat die Anstalt schon mehr als 30 Milliarden Euro losgeschlagen, meistbietend.
Dabei wird halt sichergestellt, dass zumindest 3 verschiedene Investoren auch ihre Preise abgegeben haben. Aber wir kennen nicht den Investor für die einzelne Transaktion. Das ist für uns auch nicht wesentlich. Wesentlich ist, den besten Preis zu erzielen und vorher einzuschätzen, gibt es genug Nachfrager für einen bestimmten Kredit oder ein Wertpapier.
Die Abwickler verkaufen dabei nicht zu jedem Preis. Über konkrete Geschäfte spricht Gabriele Müller allerdings nicht. Auch in den Geschäftsberichten nennen die Abwickler aus Düsseldorf keine Namen. Dafür betont auch Gabriele Müller lieber:
Das Konzept funktioniert und es ist darauf angelegt, durch Abwarten, aber auch durch gute Refinanzierungskosten Kredite halten zu können, wenn sie gut sind und wenn sie Erträge bringen über die Zeit, aber auch die schlechteren Kredite zuerst zu verkaufen und nicht sozusagen das Tafelsilber.
Gut lassen sich zurzeit Kredite verkaufen, die als faul gelten. Davon hat die Abwicklungsanstalt Tausende, weil die WestLB großzügig Geld für Hotels, Häfen, Bürotürme und Golfplätze ausgereicht hatte, vor allem in den USA. Was kaum nachgefragt wird, sind Staats- und Kommunalanleihen der Euro-Länder. Und auch die toxischen Anlagepapiere liegen wie Blei in der Bilanz. Selbst entscheidet Portfoliomanagerin Müller aber nicht, wann was verkauft wird. Das ist Sache der Eigentümer, des Landes NRW und der Sparkassen also. Müller empfiehlt den Verkaufszeitpunkt. Um ihn abzupassen, spricht sie nicht nur mit Investoren, sondern befragt auch Fachleute wie Philipp Gestakis von der Großbank UniCredit. Er reist extra aus München nach London an. Müllers zweiter Termin an diesem Dienstag.
Guten Tag, hallo, geht's gut? Alles klar?
Ja, sehr gut, vielen Dank. Ich hoffe Ihnen auch. Ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Müller und Gestakis kennen sich seit Jahren. Der studierte Chemiker ist in der Branche bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Die Gastgeberin achtet darauf, dass jeder Kaffee oder Tee hat und gibt das Wort an den Analysten.
Ihr konstruktiven View auf die Eurozone, auf die Märkte, auch dieses Jahr schon gehabt, nächstes Jahr auch wieder. Ich habe da eine Analyse auf der Seite 14 von meiner Präsentation. Was erwartet der Markt über die nächsten 12 Monate an Wachstum? Man sieht, dass das sehr gut.
Gestakis spricht über Zinsen italienischer Staatsanleihen, den spanischen Arbeitsmarkt, über Wachstumserwartungen in Europa und den USA und beantwortet Fragen.
Aber wer kauft dann? Also wer kauft dann die Banktitel?
Ich glaube, die Umsätze werden in den Sekundärmärkten werden relativ niedrig bleiben. Investoren, die sozusagen Risikoappetit haben, werden sich im Wesentlichen der Primärmärkte bedienen.
Ja. Nach einer Dreiviertelstunde Analyse, die Laien als Finanzkauderwelsch abbuchen würden, erklärt Gabriele Müller bestimmt, dass sie sich jetzt zurückziehen, um vertraulich noch ein paar Dinge zu besprechen. Ab hier also ohne Journalistin. Die erste Abwicklungsanstalt in Düsseldorf hat den Anspruch, transparent zu sein. Sie gewährt Einblicke in ihre Aufräumarbeit, dosiert und kontrolliert. Um die Leiterin des Portfolio-Managements Müller begleiten zu dürfen, musste ich zusagen, die zitierten Aussagen Müllers vorab vorzulegen. Zwar gab es einige Diskussionen, letztlich aber hat die Anstalt keine Aussage Müllers zurückgezogen. Als Philipp Gestakis mit seiner Präsentation fertig ist, nimmt er sich noch etwas Zeit. Die erste Abwicklungsanstalt, kurz die EAA, sei für seinen Arbeitgeber, die UniCredit, eine spezielle Kundin, erklärt er, weil hinter ihr das Land Nordrhein-Westfalen stehe und sich Geschäfte ergeben könnten und weil die EAA bestens vernetzt ist.
Bei der EAA ist es natürlich im Wesentlichen so, dass es ein Prestigekunde ist. Meine Person, meine Arbeit, eine Dienstleistung, die Bank den Kunden zur Verfügung stellt, allgemein und hofft dann natürlich, dass man mit einzelnen Transaktionen dann Geld verdient. Was allerdings auch wichtig ist, ist, dass, ich sage jetzt mal, die Bezahlung in Anführungszeichen auch dadurch kommen kann, dass man weiß, was im Moment gerade passiert. Und in dem Sinne ist natürlich eine Organisation wie die EAA ein nicht unwichtiger Kunde, weil man wissen muss, was denken die eigentlich, was tun die im Moment gerade, um zu verstehen, was passiert gerade am Markt.
Besser informiert zu sein als andere ist eine harte Währung unter Finanzakteuren. Wer mehr weiß, kann Vorteile für sich herausschlagen. Und wer aus messbaren Daten wie Risikoaufschlägen und Zinsen bessere Schlüsse zieht, ist anderen voraus. Auch deshalb holt Portfoliomanagerin Müller die Meinung des Kreditspezialisten Philipp Gestakis ein. Ein Vorteil für beide.
Am interessantesten wird es immer, wenn sozusagen das Gegenüber die gegenteilige Meinung hat, dann fängt man nämlich an zu diskutieren. Hat man ja auch heute gesehen. Wir haben diskutiert. Eigentlich ist es nicht so sehr meine Meinung, die zählt, sondern es ist eher meine Argumente, die mich zu meiner Meinung bringen. Die meisten Investoren laden sich verschiedene Researcher aus verschiedenen Häusern ein, am besten mit ganz unterschiedlichen Meinungen, um zu sehen, wo steht man denn eigentlich mit seinen Überzeugungen und mit seinen Analysen.
Müller scheint zufrieden mit Gestakis Gedankenanstößen. Sie verabschiedet ihn herzlich und schlägt vor, Mittagessen zu gehen. Die geborene Österreicherin geht zum Lunch am liebsten in eine Sandwichkette und nicht in ein teures Restaurant. Das passt. Die 48-Jährige hat nichts von der Selbstgefälligkeit vieler ihrer meist männlichen Kollegen und trägt auch keine Statussymbole. Müller nimmt Salat. Während sie isst, erzählt sie von sich, dass sie auf Pausen achtet, um den Kopf frei zu bekommen, sie mit ihrem Mann in der Nähe Münchens wohnt und nach Düsseldorf pendelt, gern spazieren geht und Actionfilme mag. Ihre Bankkarriere hat die Volkswirtin 1988 ausgerechnet bei der WestLB begonnen, deren unrühmliches Erbe sie jetzt abwickelt. ihr Aufstieg beeindruckt. Mit 32 Jahren leitet sie bei der Depfer Bank das Kapitalmarktgeschäft, kümmert sich also darum, dass die Bank immer Geld hat. Später Wechsel in leitende Positionen zur Hypo Vereinsbank und Merrill Lynch. 2004 geht sie als Risikomanagerin zu einer US-Versicherung nach London. Die verheddert sich in der Finanzkrise. Mit 44 ist Müller arbeitslos.
Dass ich da geraten bin in den Mittelpunkt einer Krise und aus nächster Nähe auch gesehen habe, wie sich das auch anfühlt, auch für einen selber und für ein Umfeld, wenn sich Dinge schlecht entwickeln, das war sicherlich sehr lehrreich.
Auf ein Gespräch über persönliche Lehren aus der Banken- und Finanzkrise lässt sich die Managerin nicht ein. Zu heikel in ihrer Position. Und bei der Frage nach ihrer eigenen Verantwortung weicht sie aus, verweist auf die Gegenwart.
Das, was ich gelernt habe über viele Jahre hinweg, das würde ich gerne einbringen. Ganz klar, ich habe auch von den guten Zeiten in diesem Finanzmarkt profitiert und Spaß dran gehabt, da mitzuarbeiten. Und jetzt gibt es Aufgaben, die sich ganz klar darstellen und mit dabei zu sein und ein Teil der Lösung zu sein, auch als Team EAA, das ist eine tolle Aufgabe.
An ihrer jetzigen Aufgabe, den Steuerzahlern Milliarden zu retten, haben Müller vor allem die intellektuelle Herausforderung und die Dimension gereizt.
Das Portfolio ist sehr, sehr groß. Die Aufgabe war völlig neu. Die EAA war das erste Institut dieser Art. Also das passt auch in meinen Lebenslauf zu sagen, ich möchte gern was Neues tun und kann dann auch mitgestalten. Und das hat mich besonders gereizt an der Aufgabe.
Nach einer Stunde Mittagspause bricht sie zu ihrem letzten Termin auf, dem Erfahrungsaustausch mit einer britischen Investmentbank, einem potenziellen Investor mit Abwicklungseinheit. Dieses Gespräch soll ebenfalls vertraulich bleiben, ohne journalistische Begleitung. Wer aber sind die Investoren, die an den Firmen- und Immobilienkrediten interessiert sind, an Staats-, Unternehmens- und Kommunalanleihen und den wahnwitzigen Anlagekonstrukten, die die WestLB ruiniert haben? Zu den Interessenten zählen vor allem Megabanken wie Goldman Sachs, JP Morgan, die Deutsche Bank, außerdem Zentralbanken weltweit und Versicherungen. Sie alle haben Massen an Geld, das sie anlegen müssen, um Kunden und Anteilseignern Gewinne und sich selbst hohe Einkommen auszuzahlen. Hedgefonds machen ebenso gern Geschäfte mit Bad Banks, nehmen faule Firmen und Immobilienkredite ab. Hedgefonds wie Blackstone, Cerberus und Lone Star. Alles US-Schattenbanken, die nicht der Aufsicht unterliegen und große Risiken eingehen. Ihre Geldgeber sind vor allem die großen US-Rentenkassen, wie die der US-Bundesstaaten und sogar der Vereinten Nationen. Interviewanfragen weisen Hedgefonds lapidar über PR-Agenturen ab. Und Banken reden ohnehin nicht öffentlich über ihre Kontakte zu Abwicklern. Christoph Schalast kennt die potenziellen Investoren. Schalast ist Anwalt, Professor an der Frankfurt School of Finance and Management und sitzt im Beirat des Deutschen Lobbyverbandes der Kreditankäufer und Servicer BKS. Christoph Schalast ist Spezialist für faule Kredite, von denen auch die Abwicklungsanstalt in Düsseldorf zur Genüge hat. Was aber macht ein Investor damit?
Die Strategie dahinter ist natürlich relativ einfach. Sie kaufen diesen Kredit mit einem gewissen Abschlag. Sie können das fiktiv ja durchspielen. Sie kaufen einen Kredit mit einem ursprünglichen Kreditwert von 10 Millionen Euro. Da kommen dann nochmal 3 Millionen Euro Zinsen drauf, sind 13 Millionen. Sie kaufen den für 50%, rein fiktiv. Und dann versuchen sie natürlich, mit dem Unternehmen zu einer Vereinbarung zu kommen, dass sie in möglichst kurzer Zeit mehr aus diesem Kredit lösen können als diese 50%. Und wenn es ihnen gelingt, mit dem Unternehmen eine Vereinbarung zu schließen, indem das Unternehmen bereit ist, ihnen 60% zurückzuzahlen, sind das 10% auf die ursprünglichen 13 Millionen, dann haben sie ein gutes Geschäft gemacht.
Billig einkaufen und auf Wertsteigerung setzen und herausschlagen, was ein Schuldner noch zahlen kann oder eine Immobilie durch Zwangsversteigerung abwirft. Das ist eine Spielart von Investoren, die Kredite von Industriekonzernen oder Mittelständlern aufkaufen.
Sie können natürlich auch Unternehmensfinanzierung kaufen, um das Unternehmen zu übernehmen. Das heißt, das ist das sogenannte Distressed Debt Investing. Das machen aber wirklich nur hochspezialisierte Fonds, das sind in der Regel Hedgefonds, die eben in diesem Bereich stark engagiert sind.
Hedgefonds wie Lone Star. Der US-Hedgefonds hat in Deutschland die spektakulär gefallene Mittelstandsbank IKB übernommen. Für Hedgefonds sind faule Firmenkredite billige Türöffner. Bleibt nämlich eine Firma ihre Kreditraten schuldig, kann ein Hedgefonds verlangen, den Kredit in eine Beteiligung umzuwandeln. Und schon sitzt er mit am Tisch, wie Lone Star 2006 beim Modelleisenbahnhersteller Märklin. Oft zerlegen Hedgefonds dann die Firmen und verkaufen die Einzelteile mit hohem Gewinn. Verlierer sind die Beschäftigten. Vielen europäischen Firmenkrediten haftet zurzeit das Etikett faul an. Anwalt Schalast nennt sie Non-Performing Loans, kurz NPLs.
Ich habe jede Woche einen Investor aus den USA, der anruft und fragt, ob es nicht irgendeine Chance gibt, hier in Deutschland in NPLs zu investieren. Wir haben zurzeit einen klaren Verkäufermarkt. Die erste Abwicklungsanstalt hat eine, sage ich mal, Traumkonstellation. Und wenn sie jetzt beginnt, sie ist ja gerade zum zweiten Mal befüllt worden, dann wird sie jetzt ein sehr gutes Marktumfeld finden, soweit sie verkauft.
Denn sie muss nicht verkaufen. Noch nicht. Sie kann gute Preise abwarten. Die Abwicklungsanstalt hat bis zum Jahr 2027 Zeit. Nach einem 12-Stunden-Tag trifft Gabriele Müller am Abend in ihrem kleinen, einfachen Hotel im Stadtteil Notting Hill ein.
Jetzt ist es ja Londoner Zeit irgendwie 18.15 Uhr. Also es ist schon ein relativ längerer Tag, aber auch ein ganz normaler Tag eigentlich. Das Netzwerken und auch die Kontakte und die Informationen über das, was andere tun oder was andere im Moment auch denken, wie bereiten sich Investoren auf das nächste Jahr vor, welche Arten von Krediten oder Wertpapieren werden gesucht, das sind Informationen, die ich heute bekommen habe und insofern bin ich zufrieden mit dem Tag.
Auf 150 Milliarden Euro belaufen sich die Altlasten zurzeit noch. Bis zum Jahr 2027 sollen sie Geschichte sein und Gabriele Müllers Job erledigt. Dann lässt sich bilanzieren, wie kostspielig das Erbe der WestLB war. Die Portfoliomanagerin jedenfalls zweifelt nicht daran, dass an dem Tag, an dem alles verkauft ist, auch die finanziellen Risiken für die Steuerzahler ausgestanden sind.
Zunächst aus Sicht der IAA ist das Risiko natürlich dann weg, denn es ist nicht mehr bei uns und insofern ist das Risiko für den Steuerzahler dann auch abgebaut aus unserer Sicht. Wir prüfen nicht, an wen dieses Wertpapier verkauft wird. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Die Frage ist, wo findet sich das Wertpapier letzten Endes in unserem System und im Finanzsystem dann auch wirklich wieder? Wenn es in diesen Kreislauf wieder eintritt und es kommt dann später nochmal zu einem Problem, könnte es natürlich sein, dass an anderer Stelle Belastungen und sei es auch nur indirekt zum Beispiel durch höhere Prämien einer Versicherung dann auch wieder beim Steuerzahler ankommt.
Denn natürlich sind auch die Abwickler ein Rädchen im überhitzten Weltfinanzsystem. Knirscht es dort, werden nicht nur die Milliardenschäden der WestLB Großmannssucht in ihrer Abwicklungsanstalt sichtbar, sondern auch in der Volkswirtschaft, bei Steuerzahlern und Sparern. Als Verlust aus der WestLB-Pleite steht schon heute fest, 5 Milliarden Euro werden Land- und Sparkassen definitiv übernehmen müssen. Und aus der Abwicklungsarbeit haben sich nach 3 Jahren fast 2,4 Milliarden Verlust aufgebaut. Bis 2027 aber sind nur 3 Milliarden Euro eingeplant als Verlust. Ist das überhaupt noch erreichbar? Nach dem 12-Stunden-Arbeitstag zögert Gabriele Müller erstmals länger mit einer Antwort. Sie setzt schließlich zweimal neu an.
Ein Scheitern wäre möglich, aber wenn wir nicht sagen würden, wir trauen uns das zu und wir gehen das mutig, aber auch auf Basis von Analysen optimistisch an, dann würde keiner von uns den Job auch machen wollen.